Brock Lesnar ohne Vertrag, ein neuer Number One Contender für WWE Clash of Champions und NXT sucht sogar einen neuen Champion. Und damit herzlich willkommen zu Headlock, das Magazin. Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Headlock, das Magazin, eurem Newsformat hier auf Headlock. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da sitzt wie immer der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag. Ich sitze nicht wie immer, sondern ich sitze direkt neben dir, lieber Olaf.
Genau, einige haben es ja mitbekommen, der Shaggy ist bei mir zu Besuch und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir nehmen doch gleich mal das Magazin hier in geselliger Runde auf. Und Shaggy, wir haben ja auch noch ein Watchalong aufgenommen.
Wir haben auch noch ein Watchalong aufgenommen, das wird in den nächsten Wochen erscheinen. Ganz besonderes Watchalong, wie ich finde, auf Anraten eines unserer liebsten Hörer. Aber hört da rein, es lohnt sich definitiv.
Genau das. Und wir starten hier trotzdem durch. Man muss natürlich sagen, wir sind derzeit sehr in der Aktualität verhaftet. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, im Freefeed hatten wir die Review zu WWE Payback. Wir sind nochmal auf Raw und SmackDown nach dem SummerSlam natürlich eingegangen. Wir werden auch in den kommenden Tagen eine Preview zu AEW All Out machen. Generell die ganzen aktuellen Sachen haben wir eigentlich abgedeckt. Deswegen wird der AEW-Blog diesmal ein bisschen kürzer sein und wir werden uns bei WWE natürlich hauptsächlich auf Raw konzentrieren und auf NXT diesmal auch. Deswegen starten wir doch gleich mal durch, weil wir haben es schon im Intro gesagt, der Vertrag mit Brock Lesnar ist ausgelaufen mit WWE und auch die Verhandlungen sind anscheinend ins Stocken geraten. Ja, und Shaggy, wie geht's jetzt da für den ehemaligen Champion hier weiter?
Ja, heimlich still und leise ist es irgendwie passiert. Brock ist ja aus Kanada nicht mehr ausgereist während Corona, war nicht mehr gesehen und der Vertrag ist in der Zeit ausgelaufen, der Zeitvertrag, den er hatte. Die ganzen Merchandising-Artikel von einem Brock Lesnar sind aus dem WWE-Shop verschwunden, sind aus dem Euro-Shop verschwunden, gibt's aktuell tatsächlich nicht zu kaufen und wie geht's weiter? Ist eine gute Frage. Es gab ja Gerüchte, die ich jetzt, glaube ich, nicht irgendwie unterstreichen würde, dass Bellator irgendwie Interesse hat. Klar, so ein Wrestler, so einen ehemaligen UFCler will man vielleicht haben. Das Traummatch gegen Fedor Emelianenko, spricht denn sich ja so aus? Das steht noch irgendwie aus.
Aber dafür hast du Bellator falsch ausgesprochen, aber ist okay.
Naja, was habe ich gesagt?
Bellator.
Ist doch viel cooler. Also ihr solltet selber, alle solltet diese Aussprache ändern, glaube ich. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwann wird klug genug sein, den Vertrag irgendwann zu verlängern und dann seine zwei Matches im Jahr zu bestreiten. Und wäre ja ein herber Verlust auf jeden Fall für die WWE, definitiv. Und gerade jetzt, wo man mit Roman Reigns und Paul Heyman eine Geschichte startet, da passt doch irgendwie ein Brock Lesnar in irgendeiner Art und Weise irgendwann auch wieder mit dazu. Also ich glaube, Brock wird irgendwann verlängern, aber klar, der ruht sich jetzt erstmal ein bisschen aus. Wer will ihm das verübeln?
Sehe ich ganz ähnlich. Also ich sehe im Wrestling-Zirkus gerade keine andere Promotion, die bereit wäre, so viel für einen Brock Lesnar zu bezahlen, wie es WWE zu leisten im Stand ist. Auch für AEW wäre das, glaube ich, einfach eine Nummer zu groß. Klar, er könnte irgendwo nach Japan gehen, ob man ihn da dann aber holen würde. Und derzeit ist das ja auch mit der Reiserei alles andere als einfach, aufgrund der derzeitigen Corona-Bedingungen. Deswegen, ich vermute, der macht das, was er einfach die letzten Jahre eigentlich auch gemacht hat. Der sitzt das Ding aus, der hat genug Geld auf der hohen Kante, muss sich keine Sorgen machen und irgendwann, wenn dann ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, dann werden, denke ich, auch da die Vertragsverhandlungen mit WWE wieder aufgenommen. Ich sehe nicht, wo er jetzt anderweitig antreten sollte, weil Brock Lesnar tritt ja nun auch nicht gerade für ein paar Pfennige irgendwo auf, sondern der will ja richtig harte Millionen eigentlich auf dem Tisch liegen haben. Deswegen, WWE wird da der einzige Ansprechpartner sein. Und der Shaggy hebt hier neben mir den Finger und möchte etwas sagen.
Ich habe eine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht genau, wie unsere Finanzen stehen, aber wie wäre es denn mit einem Gaststar Brock Lesnar hier bei Headlock, das Magazin? Statt Alex Flöter, der ist ja irgendwann auch zu alt, kann nicht mehr weitermachen. Brock Lesnar ist deutlich jünger.
Das ist natürlich absolut falsch, aber an der Stelle, da brauchen wir ungefähr noch, ich würde mal sagen, so 1 bis 2 Millionen Supporter mehr.
Also,
für einen Auftritt.
Strengt euch an, genau. liebe Hörer.
Spread the news. Brock Lesnar bei Headlock. Ihr habt es hier zuerst gehört, wenn wir die 1 Million Supporter-Grenze geknackt haben, endlich. Kommen wir zum nächsten Punkt hier. Ich habe gerade WWE Payback angesprochen. Rey Mysterio hat sich verletzt und hat sich ein Trizepsriss zugezogen. Fällt damit erstmal aus. Operation ist anscheinend nicht notwendig, aber er muss erstmal aus dem aktuellen Geschehen rausgeschrieben werden. Deswegen gab es ja auch bei Raw ein Match zwischen Seth Rollins und Dominik Mysterio und nicht Rey Mysterio. Ja, Shaggy, das ist schon auch hier wieder eine blöde Zeit einfach, ne? Weil das durchkreuzt ja quasi die Storyline-Pläne.
Ja, das ist ja Way ja schon mal passiert, dass er irgendwie direkt eine Story startet und dann sich tatsächlich verletzt. Und ja, du hast es gesagt, ein Trizepsriss, das wird bedeuten, er wird mindestens 2 Monate, vielleicht sogar eher mehr ausfallen und uns nicht im Ring erwarten. Sein Sohn hat jetzt die Story quasi allein übernommen. Way wird sicherlich auch nicht in den nächsten Wochen am Ring mitstehen können erstmal. Der muss sich ja auch auskurieren. Vielleicht kommt er irgendwann auch bald wieder zurück. Wer weiß das schon. Aber letzten Endes ist die Story, wie man sie sich wahrscheinlich ausgedacht hat, so nicht durchführbar. Also ich bin gespannt, wie man da weiterfährt, weil ich glaube, die Geschichte um Seth Rollins und den Mysterios und der Wandel von Dominic Mysterio vielleicht zu einem Way Mysterio Jr. oder einem Prince Mysterio, genau. Also das ist der wird anders vollzogen werden müssen, weil ich glaube, ich sehe viel in Dominic, ich finde, das ist eine Bereicherung aktuell fürs Roster und sicherlich fehlt auch sein Vater in dieser Storyline, aber man wird sich schon was einfallen lassen.
Ja, vielleicht übernimmt Ray dann irgendwie eine Art Manager-Rolle, Mentor-Rolle, ohnehin ja schon bei ihm zugegen, aber klar, man hat sich hier garantiert was anderes ausgedacht und Shaggy, man muss ja auch mal sagen, was für ein Pech. Erst diese schwerwiegende Augenverletzung und jetzt noch der Trizeps. Ray hat dieses Jahr kein Glück. Also kommen wir dann mal zum Raw-Geschehen, weil wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Da gab es ja die Suche nach einem neuen Number One Contender. Kai und ich haben mir noch ein bisschen gemutmaßt, dass eigentlich, wenn ein Keith Lee natürlich einen Randy Orton hier einfach so in 6,5 Minuten wegbügelt bei Payback, dass er dann ein legitimer Number One Contender wäre. Aber offensichtlich nicht, weil man hat erstmal 3 Qualifikationsmatches hier angesetzt und das war nominell Keith Lee gegen Dolph Ziggler. Surprise, Keith Lee hat gewonnen. Dann Randy Orton gegen Kevin Owens. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil da gab es eine Attacke von Aleister Black gegen Kevin Owens, deswegen ging der Kampf nur wenige Sekunden und war nach RKO beendet und dann eben hier das Match zwischen Seth Rollins und Dominic Mysterio. Ich frag dich erstmal grundsätzlich, wie hat dir das hier gefallen, wie man das jetzt für Clash of Champions gelöst hat? Drew McIntyre ja angeschlagen nach wie vor, dass man jetzt hier so einen Number One Contender quasi in diesen 3 Qualifying Matches gesucht hat.
Ja, also ich finde es richtig, dass man Keith Lee jetzt nicht direkt in seinem zweiten Kampf oder in seinem zweiten Match vielmehr dann auch schon ein Titelmatch irgendwie gibt. Also das.
Dritten.
Aber gut, hätte jetzt in den nächsten Wochen ja auch antreten können, ja, hätte ihn nochmal aufbauen können. Klar. Aber ich finde, den baut man sicherlich anders auf und da sehe ich noch irgendwie noch Potenzial auf jeden Fall. Ich glaube, die WWE hat den noch nicht verbockt. Mal schauen, wie es da weitergeht. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum ist denn ein Dolph Ziggler im Qualifikationsmatch im Gürtel? Warum ist ein Dominic Mysterio, wenn man ehrlich ist, auch im Qualifikationsmatch? Klar, er ersetzt seinen Vater, ist total logisch. Man hätte hier auch gleich die 3 großen Namen, Seth Rollins und Keith Lee und natürlich
Randy Orton
in das Titelmatch stecken können. Aber warum auch nicht? Seth Rollins musste nochmal, hat nochmal Dominic Mysterio besiegen quasi, das ist okay. Und auch die Art und Weise, wie Randy Orton in Kevin Owens besiegt hat, ist auch vollkommen okay, weil man führt damit die Geschichte auch mit Aleister Black weiter. Also finde ich okay, hat man alles ganz gut gelöst, aber hätte man so auch nicht machen müssen. Aber man füllt die Zeit, die man hat.
Genau, es wirkte ein bisschen wie eine Übergangsausgabe in Hinblick auf Clash of Champions. Das konnte man aber durchaus eben so machen. Und man hat ja hier dann auch ein paar Fäden noch fortgesetzt innerhalb dieses Mini-Turniers, nenne ich es jetzt einfach mal noch, bevor quasi diese 3 Männer wirklich dann aufeinander getroffen sind. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Shaggy, was sagst du aktuell zu der Fehde zwischen Kevin Owens und Aleister Black?
Ach, ich sag da noch nicht so viel. Ich bin mir nicht sicher, ob der Charakter Aleister Black, so wie man es da macht, irgendwie so, dass er so ein bisschen durchdreht, weil er was auf den Kopf bekommen hat, oder wie man
aufs Auge.
Sagt, aufs Auge. Olaf, ich weiß nicht genau, ob du dich mit der Anatomie des Menschen auskennst, aber das Auge, das ist im Kopf.
Das ist richtig.
Das ist auf jeden Fall im Kopf. Und das ist ja letzten Endes, ist es ja jetzt nicht, weil er hat aufs Auge bekommen. Jetzt stimmt, funktioniert der Kopf nicht mehr. Also er hat ja auch irgendwie, keine Ahnung.
Das Auge hat aber auch eine sehr enge Verbindung mit dem Gehirn und deswegen die Stahltreppe ist ja quasi durchs Auge ins Gehirn und dadurch ist es ein Knack und so.
Was auch immer, kann man machen. Alles besser als Aleister Black im dunklen Raum sitzen zu lassen, zu warten, bis jemand klopft. Also mit dem hat man tatsächlich einiges falsch gemacht und der ist eigentlich ein guter und den kann man auch weiter oben einsetzen. Ob es mit der Geschichte funktioniert, warten wir es ab. Heel-Turn wird ihm auf jeden Fall gut tun.
Genau, das sehe ich eben auch so. Besser ist alles als das, was man vorher mit ihm gemacht hat. Und ich hoffe einfach auch, dass er dadurch ein bisschen Charakter bekommt und dass man da eben auch probiert, ihn eben neu zu positionieren. Ja, und Shaggy, wir haben es angesprochen, es gab dann das Triple Threat Match quasi als Main Event von Raw. Und da haben wir dann Randy Orton gegen Keith Lee und gegen Seth Rollins gehabt. Also ein klassischer Three-Way. Und ein bisschen überraschend vielleicht auch. Und Randy Orton kommt dann hier zurück nach dieser Niederlage gegen Keith Lee. Gewinnt er das Match und ist jetzt neuer Number One Contender. Er pinnte Seth Rollins, er verpasste Keith Lee, aber den RKO, so rum
war es. Genau, und der hatte zuvor Seth Rollins die Spirit Bomb verpasst.
Genau das, nicht das
ein war Abstauber das hier. Stauber quasi von Seiten von Randy Orton. Ich finde, man hat es richtig gemacht. Randy Orton ist einfach der Nummer 1 Heel mit einer der interessantesten Charaktere im War Roster aktuell. Und die Geschichte mit Drew ist ja auch noch nicht beendet gewesen. Der Einroller, der zum Sieg führte letzten Endes von Drew McIntyre, der und danach die Verletzung, die ein Randy Orton ja Drew McIntyre hinzugefügt hat. Also man muss die Geschichte auf jeden Fall weitermachen. Und was spricht dagegen, einfach Randy Orton jetzt wirklich mal den Titel zu geben? Ich glaube, Drew sollte sich den Gürtel irgendwann auf großer Bühne zurückholen mit Publikum, um sich da zu beweisen. Und mit Keith Lee hat man ja schon einen potenziellen anderen Herausforderer für Randy Orton aufgebaut. Also ich finde, das macht man ganz geschickt. Randy Orton, der macht Spaß und ja, also ich finde, gib ihm den Titel, warum nicht?
Haben wir ja schon auch vor Payback spekuliert, dass es möglich wäre, dass Randy Orton hier Champion werden könnte. Jetzt hier ist es fast wahrscheinlicher denn je. Du hast gesagt, die Geschichte läuft noch. Einroller, es war ein Backslide bei SummerSlam, irgendwie mit dem Randy Orton hier verloren hat und Drew McIntyre gewonnen hat. Ich finde das auch irgendwo logisch, dass man es hier wieder aufgreift. Man hat hier die Leute nicht geschwächt. Also Seth Rollins tut eine Niederlage gerade ohnehin nicht weh. Und ein Keith Lee ist ja nicht gepinnt worden, von daher passt das noch. Ich bin aber trotzdem neugierig, wie es eben dann gerade auch mit dem Keith Lee hier in den kommenden Wochen weitergeht, weil natürlich der Push ist da und er soll ja auch bleiben, so wie es heißt. Seth Rollins, mal schauen, wie es da weitergeht. Da gibt es ja auch die Krise zwischen ihm und seinem Disciple Murphy, das hat sich auch bei Raw nochmal manifestiert. Also es ist ein bisschen Bewegung in der Sache und derzeit sind die TV-Shows ja auch wieder deutlich besser schaubar, auch wenn Raw nach wie vor einfach mal eine Stunde zu lang ist.
Das absolut muss man einfach so aber sagen. Aber interessante Geschichten, die man teilweise einpackt. Einiges ist durch, wie War Underground, da werden wir sicherlich auch nochmal kurz zumindest zu sprechen
drauf. Ganz kurz, ja.
Muss man eigentlich.
Du kannst ganz kurz nochmal drüber sprechen, wenn du möchtest.
Ja, War Underground war auch in der Show vertreten. So, was ich interessant finde, Jasmine Duke im Manager 4, den nutzt es und Riddick Moss, also man hat schon Charaktere, die man damit aufbaut, aber ich weiß nicht genau, also der Flair, der vielleicht für mich auch von der ersten Show gar nicht da war, der ist auf jeden Fall verschwunden.
Ja, wird Zeit, dass Ric Flair da endlich auftritt und sich in den Run Underground begibt. Vielleicht bringt er ein bisschen Flair damit rein. Nein, ich sehe gerade nicht, wo dieser Raw Underground, wohin man damit möchte. Und das ist so ein bisschen schade, weil irgendwie mag ich durchaus das, was da gezeigt wird, aber ich sehe nicht die Konsequenz daraus. Und das stört mich dann so ein bisschen, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass das hier auf was Größeres zusteuert, sondern das passiert irgendwie Woche für Woche, ist es einfach nur so wie so ein besseres Werbebreak irgendwo.
Ja, vielleicht werden Geschichten ja auch verwoben, was die WWE eigentlich nie macht. Und man sieht am Ende, wenn Retribution sich demaskiert, das sind dann Riddick Moss, hier Babatunde,
ja, so, unbedingt.
Marina Shafir, Jessamine Duke und dieser ein andere, der mit dem Bart.
Ja, ich glaube da nicht so wirklich dran. Wenn da noch der Hacker mit dazu kommt bei Retribution, dann wäre ja alles miteinander verwoben.
Der Hornswoggle meinst du?
Ja, genau der. Kommen wir mal hier dann zum Stichwort Retribution. Da gab es ja wieder die Attacke, auch wieder auf der großen Bühne. Raw, die wir hier gesehen haben, und da wurden Andrade und die Street Profits angegriffen, Angel Garza verkrümelte sich kleinlaut dann eben mit seiner Bachelor-Dame, mit Demi Burnett, und haben wir dann eben gesehen, wie Retribution hier attackiert haben erneut, und es gibt aktuell Gerüchte, dass diese Gruppierung exklusiv bei Raw sein soll. Shaggy, wie passt das denn? Also da sind wir auch schon angetwittert worden. Raw exklusiv und Anarchie, wie passt denn das zusammen?
Macht eigentlich für mich total Sinn, weil es ist ja auch die Antifa, mit anderen Worten. Und die haben jetzt eine Gewerkschaft gegründet und
haben auch schon die Gags drüber gemacht, ja.
Und haben halt gesagt, okay, wir arbeiten ab sofort nur noch montags. Warum nicht? Kann man so machen.
Muss man natürlich erstmal abwarten, ob es dann eben wirklich so ist. Man muss da natürlich auch sagen, man muss auch probieren, Raw und SmackDown gewisse Punkte zu geben, damit die Leute einschalten. Ne? Bei SmackDown haben wir jetzt einen Roman Reigns und einen Fiend. Raw braucht auch irgendwie seine Attraktionen. Das heißt, ob Raw Underground jetzt der große Draw ist, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass natürlich Retribution hier durch diese Unwägbarkeiten, die es mit ins Spiel bringt, schon noch ein größerer Storyline-Anreiz sein könnte.
Ja, also.
Ich versuche es nur zu erklären, wie man sich das denken
kann. Ich stelle mir vor, du bist Wrestling-Fan und denkst, boah, heute ist Raw, da kommt vielleicht Retribution, ich schalte ein. Nein, das macht keiner. Also kommt drauf an, was jetzt der Twist am Ende sein wird, aber ich glaube nicht, dass Retribution überhaupt eine Person zum Einschalten anregt. Vielleicht die Freundin von Dominik Dijakovic oder so, oder wer auch immer. Dio Madden oder wer auch immer aktuell da unter den Masken steckt. Chelsea Queen, also Zack Ryder wahrscheinlich, der dann
zuschauen ja, wird. Der kommt wieder zurück, der kündigt wieder spontan seinen Vertrag bei AEW, meinst du? Nee, also ich sehe den totalen Flair davon im Retribution eben auch noch nicht, genauso wie von Raw Underground. Aber ich glaube, dass das so die Idee dahinter ist. Das ist ja schon eine dominante Sommer-Storyline, die wir hier haben. Und man versucht, die beiden Shows ein bisschen voneinander abzusetzen. Logisch ist es absolut nicht, weil natürlich diese Anarchie, die Retribution predigt, die kannst du dann natürlich nicht irgendwie darbieten, wenn die nur am Montag erscheinen, weil das ist ja genau das Gegenteil eigentlich von Anarchie.
Du hast mir gerade ein Stichwort geliefert für einen guten Gag, weil du hast gesagt, du siehst nicht den Flair. Wer weiß, wenn sie sich maskieren, vielleicht ist hier einer Ric Flair. Vielleicht lustiger Witz, den wir heute schon zum zweiten Mal benutzt haben. Ich bin gespannt, wann er nochmal kommt.
Ja, und über ein paar andere Dinge, die bei Raw passiert sind, sprechen wir noch in der Schnellfeuerrunde. Wir springen so ein bisschen Richtung NXT, legen da heute so ein bisschen stärker den Fokus drauf, weil es gab ja Super Tuesday NXT in dieser und in der kommenden Woche eben auch. Aber bereits davor gab es ja ein paar interessante Entwicklungen, die sich gerade am Kommentatorenpult hier abgezeichnet haben. Zum einen, Shaggy, Mauro Ranallo hat WWE verlassen. Die beiden sind getrennten Wege gegangen, also WWE und Mauro. Im Gegenzug haben wir einen Wade Barrett, der erst als Gastkommentator quasi eingesprungen ist und jetzt anscheinend derzeit um einen Festvertrag verhandelt. Und es gibt auch so ein paar Gerüchte darauf und ein paar Hinweise darauf, dass er eventuell als Aktiver wieder zurück in den Ring steigen könnte. Also, wie siehst du die Akte Wade Barrett und wie siehst du das Kapitel Mauro Ranallo, den wir ja beispielsweise zuletzt noch im Werbetrailer zu WWE 2K Battlegrounds gesehen haben?
Ja, 2K Battlegrounds lassen wir mal außen vor. Da würde ich halt nichts zu sagen wollen. Aber zu Mauro Ranallo, Mama Mia, hat er. Also es gibt ja Leute, die ihn mögen und es gibt Leute, die ihn nicht mögen. Ich glaube, die Leute, die dazwischen drin sind, die gibt's gar nicht, weil er hat schon seinen eigenen Stil. Der kann sehr anstrengend sein. Viele Leute werden jetzt sagen, cool, er ist weg. Die Hintergründe, auf die würde ich jetzt gar nicht eingehen wollen, weil ich meine, das wissen wir nicht. Wir wissen ja, dass er auch gesundheitlich angeschlagen ist. Das kann halt ein Problem gewesen sein, dass es da wieder geführt hat. Vielleicht war man auch sich nicht mehr einig. Vielleicht ist auch die Art und Weise. Ich meine, der hat ja jetzt auch nur noch von zu Hause kommentiert quasi. Also ich persönlich mochte ihn und verwerde ihn wahrscheinlich aber nicht vermissen, aber ich mochte seine Art zu kommentieren und der wird sicherlich irgendwo anders relativ schnell einen Job finden. Und Wade Barrett ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Also er ist jetzt bei den 2 Wochen bei NXT dabei gewesen, weil die beiden Shows auch en bloc aufgezeichnet wurden. Also er hat aber noch keinen festen Vertrag unterschrieben, so heißt es zumindest. Der wäre definitiv eine Bereicherung. Der ist am Mike super, das hat er auch bei NWA bewiesen irgendwie.
Das war er immer. Am Mike war er immer sehr gut.
Der ist im Ring auch ein guter und interessanter. Doch, ich mochte den im Ring sehr.
Hat ihn immer furchtbar langweilig.
Ernsthaft?
Bei dem, das war auch so einer, der in den Ring kam und ab da endete es mit der Faszination, weil er hat Ausstrahlung und alles, aber im Ring war er dann doch eher sehr durchschnittlich.
Das geht mir auch bei dir so, wenn du bis so ans Mikrofon trittst tatsächlich.
Ich bin vorher wunderschön und dann rede ich nur Quatsch, oder was?
Lass mich wieder zurück zu Red Barrett kommen. Nee, ich mochte den im Ring auch. Der hatte irgendeine spezielle Art und Weise zu kämpfen. Gerade so, als er so ein bisschen diesen härteren Stil gefahren hat, das mochte ich irgendwie schon. Also klar, am Mike ist der super und im Ring ist der vollkommen okay. Ich habe ihn lange gelobt, aber trotzdem besser als ein Baron Corbin, Red Barrett, den kannst du besser einsetzen. Vergessen wir mal die League of Nations, die sollte man immer vergessen. Immer. Die sollte man definitiv vergessen. Ich glaube, Red Barrett, der kann auf jeden Fall auch was schaffen in der WWE. Das ist kein Main Eventer oder so, da gebe ich dir recht, aber das ist ein solider Wrestler auch und der hat auch Ausstrahlung und der ist gut am Mic. Also ich finde, der ist so oder so, ob er jetzt als Kommentator bleibt oder als Wrestler wieder antreten wird, eine Bereicherung für die WWE.
Kommen wir dann mal hier zum Titelgeschehen bei NXT, weil da passiert ja auch derzeit einiges. Wir haben es im Wochenend-Podcast noch angesprochen, Karrion Kross, kaum dass er seinen Titel gewonnen hat, musste er ihn schon wieder abgeben, Schulterverletzung, es gibt bis jetzt noch keine Informationen darüber, wie lange er tatsächlich ausfällt, aber ich gehe davon aus, dass es erstmal für eine etwas längere Zeit sein wird und im Zuge dessen hat man den Titel vakantiert und es gab ein Fatal 4-Way Ironman Match zwischen Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und Finn Balor. Ja, und man denkt sich ja eigentlich, Mensch, Ironman-Match, das muss hier eine klare Geschichte geben, es muss am Ende einen Sieger geben, aber hier war es dann wirklich so, dass bis kurz vor Schluss stand es ja 1:1:1:1. jeder hat einen Pinfall geholt und dann eine Minute vor Schluss war es dann eben so, dass erst ein Finn Balor sich hier den einen Pinfall geholt hat nach dem Coup de Grâce gegen Tommaso Ciampa und dann wirklich noch viel kürzer vor Schluss hat sich ja dann auch Adam Cole hier noch einen Pinfall ergaunert und ja, per Last Shot und dann hatten wir eben zwei Wrestler, die zwei Falls hatten, sprich es war ein Unentschieden zwischen diesen beiden und jetzt gibt es dann in der kommenden Woche, anberaumt durch William Regal höchstpersönlich, gibt es dann ein Einzelmatch, One Fall to a Finish und ja, da wird dann der neue Champion gekrönt, Shaggy. Was sagst du dazu, dass man ein Ironman-Match eigentlich als so ja Transitional-Match irgendwie hier benutzt, um nochmal ein Match anzuberaumen?
Ja, auch hier füllt man die Shows letzten Endes, aber kann man mal auch mal so machen. Na klar, es ist irgendwie erstmal besser, als hätten die anderen beiden gewonnen, weil Ciampa gegen Gargano muss ich nicht nochmal sehen. Da kann nichts Neues mehr kommen, glaube ich nicht, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren. Aber ja, okay, kann man so machen, also es ist eine TV-Show, man hat nicht mehr Zeit, kann man so begründen. Man hätte jetzt natürlich noch in die Overtime gehen können, aber da man die Zeit nicht hat, ja, muss man es auf nächste Woche verlegen. Kann man so erklären.
Warum nicht?
Ja gut, nee. Du wirst jetzt wieder sagen, hier WrestleMania, Iron Man Match, Shawn Michaels, Bret Hart.
Genau.
Da hätte man auch sagen können, hier, Leute, nächste WrestleMania geht's weiter. So, oder?
Ja, oder Tonight WrestleMania.
Tonight WrestleMania, das hatte man ja in diesem Jahr.
Genau, nee, aber ich finde das halt schon ein bisschen problematisch, also dass man so ein bisschen Hinhaltetaktik betreibt. Klar, man möchte irgendwie die Ratings natürlich ziehen, gerade auch wenn die Show irgendwo an einem anderen Sendeplatz ist. Natürlich muss man da irgendwie die großen Namen in Platzierung bringen. Ich finde das aber schwierig, dass man dafür so ein Ein-Stunden-Match verwendet. Allein auch für die Zuschauer. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass man hier als Zuschauer auch mal eben eine Stunde investiert und sich dann auf ein Ergebnis freut. Und dann so, ach nee, übrigens, nächste Woche, to be continued, geht's weiter. Das gefällt mir nicht so gut. Und wer ist denn da dein Tipp? Also Adam Cole, holt er sich seinen Titel zurück oder Finn Balor, holt er sich seinen etwas länger zurückliegenden Titel zurück?
Erstmal finde ich es auch natürlich schwierig, dass man das kleinere Match jetzt als Entscheidung bringt und das größere einfach nur als Übergang zum kleineren Match hatte. Das ist klar, das wirkt jetzt auf jeden Fall so. Und ich habe auch im Vorfeld schon mal gesagt, Adam Cole, dem kannst du eigentlich den Titel nicht wiedergeben. Was will man noch für Geschichten mit ihm erzählen? Die sind doch alle eigentlich durch. Also da kann jetzt irgendwie nichts Großes im Moment kommen. Von daher würde ich sagen, Finn Balor, der hat jetzt einen langen Weg gehabt, hat seinen Rucksack angeschnallt und hat sich auf den Weg gemacht, sich den NXT-Titel zu holen. Das soll er jetzt tun.
Ist ja auch schon eigentlich eine spannende Konstellation der beiden, ne? Mit der Bullet Club-Backstory, die sie haben. Also ich finde es durchaus eine reizvolle Paarung, die wir dann hier haben. Und ich sehe es aber auch so, dass ein Finn Balor muss sich dann den Titel holen. In Adam Cole, der hat jetzt gerade seine Rekord-Titelregentschaft hinter sich. Er muss jetzt nicht wieder den Titel hier gewinnen. Und vielleicht zeigt er dann auch ein Finn Balor mal einen etwas anderen Kampf, als wir das sonst von ihm gewohnt sind. Also wir haben es schon ein bisschen gesagt, irgendwie die Einzelmatches von ihm ähneln sich ja dann doch irgendwo. Ich sehe ihn aber dann hier einfach als den etwas logischeren Gegner, damit auch das Produkt ein bisschen frischer bleibt, als wenn wir nochmal Adam Cole haben. Weil auch, was sollen daraus dann erwachsen? Dann haben wir wieder dieselben Fäden, die wir eigentlich schon mal gehabt haben. Und NXT braucht da aktuell einfach ein bisschen Frische und ein paar neue Namen und ein paar neue Gesichter, die dann da an der Spitze sind. Finn Balor war zuletzt wirklich vor einigen Jahren ja wirklich an der Spitze von NXT. Und da sind jetzt mehr Möglichkeiten einfach offen, um da große Matches zu bestreiten. Ein großes Match haben wir noch für die kommende Woche vor der Brust. Und das ist ein Cage-Match zwischen Rhea Ripley und Mercedes Martinez, Shaggy. Also auch da zwei große Matches. Also ein Titelmatch und ein Cage-Match an einem Abend. Es ist auch ein klarer Schritt in Richtung, wir wollen hier zeigen, dass wer wir sind, was wir sind und wir wollen die Quote haben, oder?
Am Dienstag, ja. Yes. Ich freue mich auch. Also ich mag ja Rhea Ripley mittlerweile wieder ein bisschen mehr. Die hat man wieder okay aufgebaut und gerade die Geschichte mit Mercedes Martinez, die will ich ja unbedingt sehen. Die hat man auch schön aufgebaut in der Seite des Robert Stone Brands. Hat man vieles richtig gemacht und gerade Mercedes Martinez und Rhea Ripley, die beiden fahren ja einen ähnlichen harten Stil. Das wird auf jeden Fall ein geiles Match. Ich freue mich drauf.
Ja, und das werden wir dann nächste Woche sehen, dann auch am Dienstag. Und was wir gerade schon angesprochen haben, natürlich AEW All Out steht ebenfalls vor der Tür, läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf Fight oder eben auch auf Sky, dann eben als Pay-Per-View. Und da werden wir natürlich noch eine große Preview zu machen. Deswegen hier nochmal so ein paar kleinere Randnotizen, die wir hier so ein bisschen ansprechen müssen. Ich glaube, du wolltest sogar noch über Dark sprechen, Shaggy.
Ich wollte nicht über Dark sprechen. Aber Dark habe ich gesehen, weil ich ein großer Fan natürlich der Librarians bin. Peter Avon. Und gerade jetzt so die Geschichte zusammen mit der Initiative oder wie sich dieses Team jetzt irgendwie nennt, mit Brandon Cutler, irgendwie witzig, weil die auch immer verlieren. Die verlieren ja sogar gegen Luther, der warum auch immer unter Vertrag ist und Serpentico. Also und jetzt irgendwie jetzt auch schon wieder, kann man so machen.
Wir haben auf jeden Fall ein paar neue Matchpaarungen hier noch für All Out bekommen. Und da können wir vielleicht erstmal die Damen hier so ein bisschen vorziehen. Ne? Wir haben da quasi das Match AEW versus NWA irgendwo. Ne? Hikaru Shida gegen Thunder Rosa bekommen wir bei All Out. Thunder Rosa ja bis jetzt noch nicht großartig in Aktion getreten bei AEW. Es gab die Herausforderung. Und jetzt haben wir hier eben dieses Match. Was sagst du dazu, dass quasi das so aus dem Nichts entsteht?
Ja, aber die ist ja Titelträgerin bei NWA und ist eine tolle Wrestlerin. Also Thunder Rosa hat sich super krass entwickelt in den letzten Jahren und eine, ja, der Wrestlerin, der großen Wrestlerin, die noch nicht bei den großen Ligen unter Vertrag ist. Ich finde es eigentlich ganz geil gemacht, dass sie jetzt die Herausforderung aus dem Nichts irgendwie kam, weil es gibt ja aktuell auch jetzt wirklich keine großen Namen, die man jetzt auch gegen Shida hätte stellen können. Kann man so machen, finde ich vollkommen in Ordnung, dass sie das so macht. Aber wollen wir jetzt über die Matches komplett reden, weil ich weiß ja, dass es noch eine Vorschau geben wird, wo ihr nochmal ganz genau über die Matches oder die Matches, die schon stehen, sprechen werdet.
Genau, eine Kleinigkeit können wir hier noch ansprechen. Also neben der Casino Battle Royale, wo man ja auch schon die Wrestler hier in Position gebracht hat, die Fäden in Position gebracht hat, da werden wir noch ausgiebiger drüber sprechen. Es gibt ein Broken Rules Match zwischen Matt Hardy und Sammy Guevara. Das ist vielleicht noch so eine Kleinigkeit, die wir hier noch kurz aus Aktualitätsgründen irgendwo reinwerfen sollten. Da geht es auch unter anderem darum, dass ja, wenn Matt Hardy hier verliert, verlässt er AEW und im Prinzip ist es sowas wie ein Falls Count Anywhere Last Man Standing Match. Die beiden haben sich ja schon die Schlachten in den letzten Wochen geliefert. Es gab reichlich Blut, was verschüttet worden ist. Braucht es diese Stipulation und gerade diese Matt Hardy verlässt AEW Stipulation?
Natürlich braucht es das nicht, aber es gibt dem ganzen Match nochmal eine Würze und alle werden überrascht sein, wenn Matt Hardy dann den Pinfall kassieren wird und dann aber nicht mehr als Matt Hardy einfach zurückkommt, sondern er hat ja genug Charaktere, mit denen er zurückkommen kann. Von daher habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber Sammy ist ja eigentlich der immer die Pins frisst in den letzten Monaten immer und ach, ich glaube, dem müsste man eigentlich mal so einen Sieg geben.
Ja, weiß ich nicht. Ich tue mich da so ein bisschen schwer, ist aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz nett, wenn man so ein bisschen Unklarheiten hat. Die Sache mit den Charakteren ist natürlich absolut logisch, ob wir da jetzt dann die nächste Evolutionsstufe eines Matt Hardy sehen werden. Warten wir mal ab. Wir werden natürlich dann die Matches hier nochmal in der Preview eingehen, da beleuchten und da dann eben auch auf die großen Matches eingehen. Aber an der Stelle würde ich dann sagen, Shaggy, springen wir weiter zu Aus aller Welt. Und da fangen wir dann vielleicht auch gleich mit New Japan an, weil da gab es ja die große Open-Air-Arena-Show Summer Struggle in Jingu und da sind jede Menge Titel gewechselt. Was ist denn da passiert? Minoru Suzuki holt sich Neverweight Championship von Shingo, Hiromu verliert seinen Titel an Taiji Ishimori und im Rematch zwischen Evil und Tetsuya Naito holt sich Naito tatsächlich seine Belts zurück. Also das ist ja quasi nochmal nicht direkt ein Neustart jetzt, aber da ist schon zum einen waren da gute Matches dabei, speziell Shingo Takagi gegen Minoru Suzuki hat mir da wirklich richtig gut gefallen, weil das hat irgendwie auch dazu gepasst und trifft so meinen Wrestle-Kern irgendwo so richtig, was ich gerne mag. Was sagst du dazu, diesen ganzen Titelwechseln?
Ja, also fangen wir doch mal bei dem IWG Heavyweight und den Intercontinental Champion Titel an. Ich glaube, da hat man den Fehler aus den letzten Monaten wieder rückgängig gemacht und hat Evil den Titel wieder abgenommen und Naito gegeben. Evil, ich glaube, ich fand es spannend. Es war irgendwie aus dem Nichts ist es gekommen, aber ich habe es ja damals schon gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob er der Richtige ist. Vielleicht hätte man es mit Sanada probieren können damals schon, aber man wollte einfach irgendwas bringen, um jetzt einen großen Bang zu haben und da hat man sich Evil ausgesucht und den dann in quasi nach oben gehievt, aber Naito so die Titel abnehmen zu lassen, das fand ich auf jeden Fall nicht richtig. Ich find's gut, dass er die Titel wieder hat und der soll jetzt erstmal die Liga so ein bisschen tragen. Und Evil ist jetzt aber auch ein Main Eventer, dem nimmt man das jetzt ab, dass er ein würdiger Herausforderer ist. Okay, finde ich vollkommen in Ordnung.
Ich kann damit auch leben. Also ich war ja auch sehr überrascht, dass Evil dann hier wirklich auch die Heavyweight und Intercontinental Championship überhaupt gewonnen hat. Man hat ihn dadurch angehoben. Trotzdem war das jetzt nicht die allerglücklichste Regentschaft, muss man ganz klar sagen. Vielleicht sind da auch da noch andere Wrestler irgendwie in der Rangliste noch ein bisschen höher tatsächlich als Evil. Aber er ist auf jeden Fall jetzt jemand, den man immer wieder einsetzen kann. Dadurch, dass er eben hier auch den Naito entthront hat. das ist auf jeden Fall was New Japan geschafft hat. Die anderen Titelwechsel finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also vielleicht will man doch einen Shingo jetzt irgendwie weiter in Richtung ja Naito dann setzen, weil, sind wir ehrlich, also Minoru Suzuki braucht eigentlich keinen Titel.
Ja, aber wenn er einen Titel hat, dann auf jeden Fall den Never Open Weight
Title.
Das passt schon zu ihm. Und ein Shingo, wir haben es ja schon in den letzten Monaten immer mal gesagt, das ist quasi der heimliche MVP aktuell bei New Japan. Das ist ein super Wrestler und gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass man auch mehr auf ihn setzen kann und dass er wirklich ein toller Typ ist, den man gerne sieht. Also ich hätte das noch vor 2 Jahren vielleicht nicht so gedacht. Für mich war er einer von vielen, aber Shingo Takagi hat sich großartig entwickelt und gerade Minoru Suzuki, dem gibt man halt diesen Titel. Warum nicht? Klar braucht er keinen Gürtel, aber wenn, wie gesagt, diesen. Und ich kann mir schon echt vorstellen, dass man Shingo tatsächlich gegen Naito setzt irgendwann, weil das wäre ein Match, was ich sehen möchte.
Und das ist halt auch ein Match für die Zukunft. Also Shingo hat sich so toll entwickelt in den letzten Monaten und Jahren. Der ist für mich auch jemand, jetzt ohne der Never Openweight Championship irgendwie jetzt so nahe zu treten zu wollten, aber das ist natürlich fast schon ein bisschen zu klein für ihn und der ist jemand, der kann auch die Promotion tragen, der hat den Look, der hat das Können, der hat so viele tolle Matches abgeliefert, da gehört er dann einfach auch hin und genauso auch ein Taiji Ishimori, finde ich auch total logisch, dass er jetzt hier dran ist und die Junior Heavyweight Championship bekommt. Tolles Match zwischen ihm und Hiromu. Ich bin da absolut zufrieden mit. Also das kann man machen. Minoru Suzuki brauche ich nicht unbedingt als Champion, weil er braucht es ja eigentlich auch nicht, um es mal so auszudrücken. Aber interessante Entwicklung auf jeden Fall. Und wie hat dir dieses Arena-Konzept gefallen? Das war ja wirklich dann Open Air mit Zuschauern auch, mit Abstandsregeln und Mundschutz und viel Applaus und
wenig Geschänze. Das ist schon eigen. Das ist auf jeden Fall eigen. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber das japanische Publikum war ja auch immer eigen. Finde ich, kann man so machen, finde ich gut. Abstand wird gewahrt und sowas. Ich finde es auch vollkommen okay, dass man auch wieder, auch jetzt bei AEW zum Beispiel, das habt ihr auch ein paar Mal gesagt, wieder mit Publikum veranstaltet, weil man sich, glaube ich, an die Hygiene- und Abstandsregeln hält. Und das machen wir als Veranstalter auch. Also wir müssen ja auch mit Publikum veranstalten, sonst macht das keinen Sinn. Und wenn man sich daran hält, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich war noch ganz kurz zu Ishimori und Hiromu, weil ich fand das Match auch fantastisch, muss ich sagen. Ich bin ja, wenn man irgendwie sich auf einen Wrestler festlegen würde, im Moment wäre Hiromu irgendwie mein heimlicher Held. Ich liebe den einfach, ich mag das Gimmick, ich freue mich sehr, dass er wieder zurück ist. Der hat mir einfach so gefehlt und wenn ich den sehe allein, dann lächle ich einfach. So ein Typ ist das und solche Typen braucht es mehr im Wrestling und vielleicht setzt man den ja auch weiter oben ein jetzt.
Schauen wir mal, ne? Ist auf jeden Fall auch jemand, der hier so ein bisschen die neue Garde, in Anführungsstrichen, auch wenn er schon lange dabei ist, von New Japan irgendwie trägt. Du hast gerade das Lächeln angesprochen. Lächeln ist auch ein gutes Stichwort in Richtung Eric Young, weil Eric Young hat sich in der aktuellen Ausgabe von Impact hier die Championship von Eddie Edwards geholt. Nach einem Schlag mit seiner Maske und dem Piledriver konnte Eddie Edwards hier nicht mehr aufstehen und musste sich dem Three Count beugen. Also Eric Young bei WWE gefeuert, bei Impact World Champ.
Ja, Shaggy. Kann man so machen. So. Also den Hardcore-Title hat er nie erreicht, da war er zu langsam und zu alt wahrscheinlich, aber zumindest ist er gar nicht so alt, wie er aussieht. Ja, war schon überraschend, aber Eric Young ist ja ein Impact-Junge, der war ja hat ja immer gute Rollen gehabt, aber ob er jetzt wirklich ein World-Champion-Material ist, das wage ich doch arg zu bezweifeln, dass man gerade Eric Young den Gürtel gibt. Man hat ja einen neuen Charakter gefunden, er ist ja der crazy Typ, der die anderen auch irgendwie verletzt. Aber
ja. Das war ein vollkommen neuer Charakter, habe ich noch nie sowas gesehen, du.
Ja, aber bei ihm ist es irgendwie, es ist okay. Ich bin jetzt auch nicht der große Eddie Edwards-Fan irgendwie gewesen. Aber das ist hier zumindest jemand, den man auch aufgebaut hatte über die letzten Monate. Und jetzt Eric Young, das wird ja noch eine Fortsetzung haben. Die Geschichte geht ja weiter. Kann man so machen. Aber es ist schon auch, ich mag Impact tatsächlich im Moment recht gerne, muss ich sagen. Wobei es mir da manchmal schwerfällt, wirklich das zu schauen, aufgrund, weil da wirklich ja gar keine Publikumsinteraktion oder sowas. Das fehlt ein bisschen. Ansonsten finde ich interessante Stories, die man da umsetzt. Und ich kann mit dem Eric Young als Champion leben, weil der ist ja so eng mit Impact verbunden wie wenige.
Ja, also ich finde Eric Young relativ furchtbar, muss ich dazu sagen. Ich war nie ein großer Fan von ihm. Also
super Eric, hallo?
Ja, das war halt ganz witzig, aber ich habe ihn nie als World Champion Material gesehen und ich finde, das ist er eben auch nicht, sondern er ist eben ein schöner Throwback irgendwie für die wirklich langen TNA und eben Impact-Fans. Finde ich irgendwo ganz nett. Er ist jemand, den man jetzt auch hier so entsprechend einsetzen kann, aber das wäre jetzt kein Grund für mich irgendwie einzuschalten, wenn er hier als Champion die Promotion anführt, auch mit dieser neuen Persona, du hast gerade angesprochen, das wird ja hier fortgesetzt. Er hat ja dann im Anschluss noch einen Eddie Edwards ja auch attackiert und das Knie bearbeitet. Das finde ich dann eher ein bisschen uninteressant. Interessanter fand ich dann die Geschichte rund um EC3 und Moose, weil da hat ja auch ein EC3 plötzlich eine ganz andere Seite von sich gezeigt.
Ja, man hat da quasi so, der hat ihn so als Stalker hingestellt, aber Stalker mit System am Ende, wenn dann noch die Worte da waren. Ja, kann man so machen. Ich finde EC3 ist ja auch interessant. Interessant ist vielleicht, dass er auch ja bei Ring of Honor aufgetaucht ist, irgendwie, bei den Tapings. Also mit der macht einiges im Moment und das ist ein unverbrauchter Charakter, der könnte World Champion werden. Also das ist so jemand, dem man das hätte geben können. Aber das wird früher oder später ja auch passieren.
Gehe ich auch ganz, ganz stark von aus, weil er ist da momentan einfach nominell der größte Star, den man hat. Und man wird da jetzt einfach ein bisschen abwarten, wie das da eben weiterläuft. Stalker-Geschichte bin ich jetzt auch kein Riesenfreund von, aber es war zumindest jetzt so ein bisschen eine kleine Überraschung auf jeden Fall, die man hier eingebaut hat. Überraschung gab es auch für die Damen-Championess von Impact, namentlich Deonna Purrazzo, die ja ihr Ironman-Match hier gegen Jordynne Grace ja gewonnen hat, die Titel verteidigt hat und so weiter und so fort. Wissen wir alles, aber sie wollte dann feiern. Und Shaggy, dann ist ja was ganz, ganz anderes passiert. Wir haben ja da noch ein paar andere prominente Namen gesehen, beispielsweise Tennille Dashwood.
Ja, die Virtuosa hat ja nicht das Iron Man Match gewonnen, sondern das Iron Woman Match, wenn man ehrlich ist. Ja, kam Jordynne Grace zum Ring und hat dann nochmal gesagt, okay, sie gibt zu, sie hat verloren und würdigt auch damit Deonna Purrazzo, die ich ja auch übrigens gut finde. Tolle Wrestlerin, Verlust für NXT, aber gut.
Auch für AEW, dass man die nicht unter Vertrag genommen hat.
Und auch für AEW, bestimmt. Und sagt aber auch gleichzeitig, ja, es ist noch nicht vorbei, sie wird auf jeden Fall nochmal kommen. Aber dann gab es eine andere Rückkehr. Tennille Dashwood kam zum Ring. Die ehemalige Emma, die kennen und lieben wir ja noch. Ich finde die super, ich fand die immer
gut. Emmalina.
Emmalina sagt mir nichts mehr. Das habe ich vergessen. Emmalina sagt mir nichts mehr. Die ehemalige Emma auf jeden Fall. Die tolle Wrestlerin auch. Und die war ja auch irgendwie wegen einer chronischen Krankheit auch länger irgendwie außen vor gelassen. Und dann hat sie natürlich während Corona auch ausgesetzt, weil sie auch dann dadurch auch Risikopatient irgendwie ist. Aber die ist super, dass sie wieder zurück ist. Und auch die wertet auf jeden Fall die Knockouts-Division oder die Damen-Division von Impact auf. Und dann gab es ja auch die ganzen Mitglieder von Wrestlehouse erschienen plötzlich im Ring. Gibt ja Leute, die Wrestlehouse total gefeiert haben. Ich fand's okay, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber da waren ja auch einige Damen noch dabei, auch einige Herren, aber vor allem Damen, die auch noch, gerade allen voran, Kylie Way, die ja aktuell noch Nummer 1 Herausforderer nominell ist. Und die hat auch nochmal ihre Avancen auf den World Title oder auf den Damen-Knockouts-Title gemacht. Also die will auf jeden Fall auch noch ein Titelmatch haben. Da ist einiges los bei den Damen.
Finde ich super spannend. Eine ganz, ganz starke Damen-Division, die wir hier haben. Ich finde, Kylie Ray hat es in dem Segment ein bisschen mit dem Overacting übertrieben, muss ich tatsächlich sagen. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Aber wenn wir uns jetzt rein mal die Namen angucken, wer da bei Impact inzwischen ist das wirklich eine bockstarke Division, die wir haben und um Meilen, Meilen stärker als beispielsweise das, was AEW aufzuweisen hat. Hier, Kylie Ray ist eine gute, Tennille Dashwood, Deonna Purrazzo natürlich und wenn wir uns dann noch überlegen, dass natürlich dann auch noch Jordynne Grace irgendwo da im Hintergrund ist und noch sehr, sehr viele andere Damen, die ich jetzt hier nicht...
Taya Valkyrie, Rosemary, eben. Hogan, also sind noch einige auf jeden Fall Damen, die man da nennen kann.
Eben, absolut starke Damen-Division und finde ich hervorragend, was da gerade gemacht wird. Der Auftritt hier ist natürlich dann auch sehr interessant für die Zukunft und da zeigt man schon, dass man hier wieder oder weiterhin stark auf die Damen setzt und da die entsprechenden Charaktere in Position bringt. Finde ich sehr, sehr spannend, auch Richtung Damenwrestling. Da können wir auch einen kleinen Sprung noch zur WXW hier nach Deutschland drüber machen. Da erschien ja vor kurzem das WXW Shortcut to the Top und da wurde ja der Ban auf Intergender Wrestling aufgehoben und jetzt sind Männer und Frauen im gleichen Roster, Shaggy. Was ja auch so ein bisschen die Problematik rund um Amal ist, die ja auch zur NXT UK gewechselt ist. Also sprich, derzeit ist das Damen-Roster bei WXW dünn besetzt wie niemals zuvor, will ich es einfach mal sagen. Und auch das generelle Wrestler-Roster so dünn besetzt wie jemals zuvor. Und im Shortcut-Match hat man das ja auch dann schon gesehen, dass dann ja Leute wie eine Killer Kelly beispielsweise eingegriffen haben oder was ist denn los?
Ich guck nur. Ich hör doch zu.
Noch einige andere, die man hier eben damit reingebracht hat. Mike Schwarz hat das Ding am Ende gewonnen. Wie siehst du gerade die Entwicklung bei der WXW?
Naja, man hat halt einfach nicht mehr so viele Wrestler unter Vertrag im Moment aktuell. Und da hat man die Division zusammengelegt. Ob es jetzt gut ist, das sollen andere entscheiden. Ich bin jetzt kein großer Fan. Gut, ich habe nichts gegen Intergender-Matches, aber dass man das wirklich als große Story irgendwie aufbaut, das muss auf jeden Fall vielleicht so nicht sein. Aber es gibt auch den Damen nochmal die Möglichkeit, sich anders zu präsentieren. Also für die Damen selber ist es vielleicht ganz cool. Ich bin selber aber nicht der größte Fan, das kann ich so sagen. Und Mike Schwarz, das ist ja mein kleiner Bruder, so wie ich ihn immer nenne, und er ja sagt auch immer großer Bruder zu mir. Den mag ich halt auf jeden Fall gerne. Das ist jemand, der schon ewig von Anfang an irgendwie auch bei der WXW dabei war und auch nie aber ganz oben mitgespielt hat. Und einfach aus den Gründen hat er sich das auch mal verdient, wirklich auch mal am Champion-Material am oben am Titel zu schnuppern. Der wird den Titel nicht holen von Bobby Ganz, aber ist ein Herausforderer, der überraschend natürlich das Shortcut-Match gewonnen hat. Aber man hat ja auch im Moment nicht so viele Alternativen. Man baut Neon Simmons jetzt wieder auf, sicherlich, der wird kommen. Und ein paar andere Leute, die man aber erst nochmal aufbauen muss. Und Mike Schwarz, warum nicht? Den lieben die Fans, den mögen die Fans, den mag ich. Der ist auf jeden Fall jemand, der mit Bobby Ganz interessante Matches abliefern kann. Das werden sicherlich keine technischen Leckerbissen werden, aber ein Brawl mit Bobby Ganz kann man machen.
Ich weiß nicht. Also ich tue mich derzeit mit dem WXW-Produkt wirklich schwer. Da merkt man wirklich, dass man da nicht genug aufgebautes Talent hat. Natürlich auch bedingt dadurch, dass man nicht so viel Wrestler von außen irgendwie mit reinholen kann, beispielsweise aus England. Cara Noir fehlt natürlich noch vollkommen. Der wurde ja auch in Shotgun angesprochen, wo es jetzt ja auch dann immer diese Doppelfolgen gibt. Ich tue mich wirklich derzeit mit dem Produkt ein bisschen schwer und sehe da auch die Position Mike Schwarz als etwas problematisch an. Also ich mag die Produktion, wie es gemacht worden ist. Ich finde, das ist technisch alles toll, aber wrestlerisch und von den ganzen Geschichten, die da anlaufen, finde ich mich momentan sehr, sehr wenig wieder und habe auch meine Probleme mit den Gruppierungen, die da derzeit bei der WXW die großen Rollen übernehmen. Du hast gerade Jon Simmons angesprochen, da steuert man ja auf eine Fehde mit Marius Al-Ani zu. Jon Simmons muss auch erstmal, da war ich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, weil ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass er über die Corona-Pause so ein bisschen was von seiner tollen Form wieder eingebüßt hat. Das finde ich sehr, sehr bitter, muss ich dazu sagen. Also er war wieder in einer tollen Form und jetzt ist er da wieder so ein bisschen raus. Das finde ich sehr schade. Ich hoffe, dass er da wieder hin zurückfindet und wieder diesen Superstar-Look aufgebaut kriegt, den er vorher gehabt hat. Der fehlt jetzt wieder so ein bisschen. Ansonsten, ich muss sagen, ich fand Shortcut to the Top nicht gut. Sage ich ganz ehrlich, ich schaue mir natürlich trotzdem Shotgun weiterhin auf WXW Now an, verfolge, was da passiert, bin aber derzeit nicht komplett überzeugt von dem, was da läuft, weil mir da so ein bisschen die Tiefe im Roster fehlt, was natürlich auch bedingt aktuell durch die aktuelle Situation ist. Auch die Intergender-Geschichte finde ich nicht so geil. Was ich wiederum ganz schön fand, war das Match zwischen Stephanie Mays und Fastime Mudo. Das hat mir gut gefallen und gerade Mudo ist für mich jemand, der hier als Sieger aus dieser Shotgun-Corona-Zeit rausgeht.
Ja, Stephanie Mays ist ja auch eine meiner Lieblinge, muss man sagen. Und ich habe nicht umsonst ein Stephanie Mays T-Shirt. Solltet ihr alle kaufen, gibt es bei SL Wrestling unter anderem. Habe ich mir zugelegt, weil ich sie einfach auch unterstützen möchte. Ihr sollt sie auch unterstützen. Was mich aber jetzt auch tatsächlich interessiert, wir haben über Wrestling in Deutschland geredet. Vielleicht könnte der Alexander Flöter, unser Hobby-Rentner, ja auch mal was dazu sagen.
Genau, an der Stelle leiten wir dann über hier zur Wrestling in Deutschland-Kolumne von dem Kollegen Alex Flöter, den ihr sicherlich alle kennt von Pro Wrestling Deutschland, der Kopfhinter Wrestling Plus und natürlich unser Lieblingskolumnist hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Viel Spaß damit.
Hola, liebe Wrestling-Freunde aus Wrestling Deutschland. Mein Name ist Alexander Flöter und ich bin das Gesicht hinter Wrestling Plus und ich spreche gerne bei Headlock, das Magazin über Wrestling Deutschland, so auch diese Woche. Und ich habe jede Menge News im Gepäck. Lasst uns anfangen. Der erste Blick diese Woche geht zur GWF, zur German Wrestling Federation nach Berlin, denn die haben eine Web-App optimiert für Mobile Devices, für dein Smartphone also veröffentlicht. Und das Schöne daran ist, in dieser kostenlosen Testphase kannst du bis zu 2 Monate alle Videoinhalte der Promotion kostenlos sehen, wenn du dafür ein wenig Feedback dalässt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Die Web-App ist optimiert, wie gesagt, für dein Smartphone und bringt dir die Inhalte von weargbf.com aktuell eben kostenlos zu dir nach Hause. Wer dieses Angebot auf app.weargbf.com in Anspruch nimmt, wird auch die beiden kommenden Events Summer Smash 5 und GWF Battlefield darüber sehen können. Also checkt das gerne aus. Übrigens, Tickets für diese Veranstaltung sind für die Abendveranstaltung Battlefield bereits vergriffen. Für den Nachmittag für Summer Smash 5 gibt es immer noch Karten zu kaufen. Wer also in Berlin live dabei sein will, kann das nach wie vor tun. ab nach Essen zur WXW. Die haben mit Shortcut to the Top endlich wieder eine Marquee-Event ausgestrahlt. Und das ist zu sehen natürlich auf der Videoplattform WXW Now, aber auch auf dem WWE Network ist mit WXW Toronto ein weiteres Release inzwischen verfügbar. Und damit stehen da drei Veranstaltungen von WXW auf dem Network zur Verfügung. Doch auch an der Veranstaltungsfront gibt es gute Nachrichten, denn endlich hat die erste Veranstaltung mit Fans seit dem 16 Grad Gold im März stattgefunden. Das Open Air in Kutenholz wurde ebenfalls aufgezeichnet und wird ab diesem Freitag auf WXW Now als Videorelease zur Verfügung stehen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Das Ganze heißt dann auf der Videoplattform We Love Wrestling Feature Event 2 und wird ab 20 Uhr verfügbar sein. Auch die zweite Shotgun-Staffel ist natürlich inzwischen gestartet und erscheint fortan immer freitags, außer eben diese Woche, weil es eben das Open-Air-Event aus Kutenholz zu sehen geben wird. Apropos zu sehen geben, Championship of Wrestling, kurz COW, hat die Serie Back to Business gestartet. Diese ist ebenfalls auf WXW Now, aber auch auf YouTube zu sehen. Wenn du also kein WXW Now Abo hast und dieses auch nicht haben möchtest, kannst du die Promotion mit einer kleinen Spende beispielsweise unterstützen, bekommst am selben Tag wie zum Release auf WXW Now den Link zu YouTube, oder aber du wartest einfach eine Woche und bekommst die ganzen Episoden dann auch kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Promotion zu sehen. Unterdessen hat der kreative Kopf hinter COW, nämlich Alex Wonder, gegenüber Wrestling Plus bestätigt, dass weitere Termine wegen Corona verlegt oder abgesagt werden müssen. Die Gründe verrät er ab Donnerstag im Video-Interview auf Wrestling Plus. Das Ganze ist auch kostenlos verfügbar für alle Fans. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Außerdem hat er da erzählt, dass die Promotion seit 1. August eine eigene Halle im Saarland angebietet hat und hier regelmäßig Ringtraining anbietet. Das ist eine wunderbare Entwicklung. Gerade auch fernab der ganz großen Promotions geht es also in Wrestling Deutschland immer weiter. Kommende Termine, trotz Corona-Pandemie. Wir haben es bereits gesagt, GWF am 12. September mit einer Doppelshow. Am 26. September veranstaltet Unlimited Wrestling die Veranstaltung Thunderstorm in Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Und am 3. Oktober veranstaltet Baltic Championship Wrestling den Event namens Revolution in Eckernförde im hohen Norden. Also es ist immer was los und langsam aber sicher bekommen wir etwas Normalität in die Veranstaltungsbranche. Das freut mich, das freut hoffentlich auch euch, und Wrestling Deutschland hat endlich auch wieder Termine. Und bevor ich euch rausschmeiße für diese Woche, habe ich noch einen, nämlich The Wrestling Code. Das ist ein Independent Wrestling Spiel für Xbox, PlayStation und PC, welches aktuell von Virtual Basement entwickelt wird, und die haben eben jetzt den Namen für das Spiel bekannt gegeben und auch ein Logo veröffentlicht, aber damit nicht genug, denn inzwischen wurde auch bestätigt, dass neben Killer Kelly auch Alpha Female Jessie Gabbard als spielbarer Charakter darin vertreten sein wird, und das ist eine super Geschichte, denn damit wird das Spiel natürlich auch für uns interessant. Bis dahin, mein Name ist Alexander Flöter, ich komme aus Wrestling Deutschland.
Ja, Shaggy, erstmal ein Dankeschön natürlich hier an den Kollegen Alex Flöter, und dann kommen wir zur Schnellfeuerrunde, oder?
Kommen wir. Schieß los.
Genau, passt ja dann eigentlich auch, wenn auch aus traurigem Anlass. Bullet Bob Armstrong ist verstorben. Vater von Leuten wie Scott Armstrong, dem Road Dogg beispielsweise auch. Auch da wieder eine Legende, die von uns gegangen ist.
Brad Armstrong nicht zu vergessen.
Brad Armstrong auch.
Den mochte ich auch eine Zeit sehr, sehr. Ja, ist von uns gegangen. Auch ein WWE Hall of Famer, der auch von seinen Söhnen in die Hall of Fame aufgenommen worden ist. Jemand, der auch ja in hohem Alter noch im Ring war, irgendwie unter anderem auch. Interessanter Charakter, legendärer Wrestler, aber er ist halt im hohen Alter verstorben, das soll es geben.
Ja, das soll es geben, trotzdem natürlich wieder einmal sehr traurig, dass uns hier eine Legende verlassen hat. Kommen wir nochmal zum aktuellen Geschehen so ein bisschen. Wir haben Raw angesprochen, Shaggy, die Iconics sind nicht mehr.
Ja, die Iconics sind nicht mehr, das ist dramatisch, oder? So aus dem Nichts aber auch, diese Ansetzung. Ja, das war ja das Match gegen Peyton Royce. Peyton Royce und Billy Kay gegen
Shaggy, benimm dich.
Ich habe mich versprochen, tut mir leid. Gegen wen war es jetzt nochmal?
Gegen die Riot Squad.
Gegen die Riot Squad, ja, die wiedervereinigte Riot Squad mit dem Hinweis, ja, das Team, was verliert, wird gesplittet. Aber es ist natürlich schade um die Iconics. Ich mochte sie immer sehr, einfach auch wegen diesem ikonischen Iconic und dem Aufmarsch. Aber ich glaube, das war es auch schon fast, was wirklich auch ikonisch an den beiden war. Die beiden sind enge Freunde, die beiden sind seit Ewigkeiten auch zusammen und haben auch zusammen trainiert. Da gibt es ja auch schöne Dokus über die beiden, oder zumindest in Dokus sieht man auch quasi den Werdegang der beiden. Letzten Endes werden sie kein herber Verlust als Team sein. Und ich glaube, mit einer Peyton Royce kann man alleine deutlich mehr machen als mit einer Billie Kay. Aber schauen wir mal, wo, in welche Richtung es geht. Letzten Endes sind es beides jetzt keine Charlotte Flairs.
Nee, das absolut nicht. Ich bin da komplett bei dir. Ich fand die Iconics auch immer recht unterhaltsam auf ihre ganz eigene Art und Weise. Im Ring waren sie aber sehr oft sehr furchtbar, um es mal so auszudrücken. Es ist natürlich ein weiteres Tag-Team, was jetzt da wegbricht. Ne? Das muss man auch mal so ganz klar sagen, dass da ja ein Team jetzt wieder wegfällt. Und wir haben es schon ein bisschen angesprochen, da, so viele Teams sind da nicht mehr vorhanden. Also muss man mal sehen, wie man das in Zukunft hier aufdröselt. Wie man das gemacht hat, fand ich auch ein bisschen übers Knie gebrochen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Kommt vielleicht noch mal hier bei Raw Richtung ja Damentitel, Shaggy. Da haben wir eine Asuka gesehen, die gesagt hat, sie ist bereit für alles, was da kommt. Und haben unter anderem auch eine Mickie James dann gesehen, die ja schon vor längerem ihr Comeback gegeben hat und sich jetzt hier eben auch ja so ein bisschen in Position bringt. Wurde dann aber von Natalia und Lana unterbrochen. Was wird daraus? Also Natalia und Lana, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, aber das ist eh so ein komisches Team, was mir überhaupt nicht gefällt. Mickie James, absolut talentierte Wrestlerin, sechsfache Damen-Championess. Was wird da draus?
Vielleicht hat sich die WWE gedacht, Mickie James als Herausforderung für Asuka kann man machen. Gibt nie wenig Alternativen, dadurch, dass jetzt auch ja eine Bayley und eine Sasha Banks jetzt exklusiv nur noch bei SmackDown sind, nachdem sie ihre Tag-Team-Gürtel verloren haben. Mit Shayna Baszler und auch jetzt mit Nia Jax hat man, sie sind im Moment Tag-Team-Champions, mit der hat man anderes vor. Da fehlt eine Herausforderung und da gibt's auch sonst keine. Deswegen hat man Mickie James zurückgebracht. Und vielleicht hat sich die WWE gedacht, okay, vielleicht reicht das nicht, um Einschaltquoten zu ziehen. Da bringt man nochmal irgendwie Natalia und Lana mit in die Story ein. Also auf das Match Asuka gegen Mickie James freue ich mich, das wird ein gutes Match. Das haben die beiden auch schon vor einigen Jahren bei NXT gezeigt. Da hat man sich schon mal ein tolles Match gehabt, das war Mickie James Rückkehr damals zur WWE. Finde, kann man machen, also ist eine Übergangsgegnerin, weil auch keine anderen Gegner da sind für Asuka.
Ja, so fühlt sich dann eben auch an. Also es ist natürlich auch schon fast schon so natürlich ein kleiner Rückschritt, ne? Nach dieser großen Geschichte, die wir dann eben gehabt haben um Asuka, Bayley und Sasha. Jetzt dann irgendwie dieser Punkt, okay, hier übrigens, hey, hier ist Mickie James, die wir schon sehr viele Jahre gesehen haben. Und hey, hier ist Lana noch und Natalia, die wir eh schon satt haben seit sehr vielen Jahren. Auch wenn es eine tolle Wrestlerin ist, das muss man auch dazu sagen. Aber vor der Kamera, muss ich leider sagen, hat sie mich in Storylines fast nie überzeugt. Ja, also riecht alles nach Übergangsfehde, bis dann vielleicht auch eine Charlotte wieder da ist. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht was ganz Interessantes noch hier, was die ja, Talent-Verpflichtungen bei WWE angeht. Da gibt es aktuell Gerüchte, dass man den ehemaligen CZW-Champion Joe Gacy hier verpflichtet hat für NXT. Und man hat anscheinend auch noch weitere Evolve-Talente übernommen. Also es heißt, das wurde vom Pro Wrestling Insider hier gemeldet, dass man den Evolve-Champion Josh Briggs übernommen hat, Brandi Lauren, Kurt Stallion und den Referee Jake Clemens. Also, wir haben zuletzt schon drüber gesprochen, dass ein paar Leute hier von Evolve geholt worden sind. Leon Ruff und Anthony Green beispielsweise. Ja, füllt man das hier einfach auf, das eigene Roster bei NXT und schaut mal, wie sich das entwickelt, Shaggy?
Naja, Joe Gacy ist sicherlich eine Bereicherung auch Backstage. Der hat einiges an Wissen, den kann man nutzen. Anthony Green hast du gerade nochmal angesprochen. Der ist ja sehr erfolgreich aktuell als Zuschauer bei den NXT-Shows. Und Leon Ruff als Jobber. Also ich weiß nicht genau. Man hat da schon ein paar gute Namen, gerade für die Damen sicherlich irgendwie. Aber auch so, auch Biggs ist sicherlich auch ein Name, den man einsetzen kann. Aber die WWE braucht diese Leute aktuell auch nicht. Aber die sind frei, kann man so machen. Das sind keine schlechten Wrestler. Also sicherlich eine Bereicherung, wenn man sie richtig einsetzt wird und nicht nur als Zuschauer bei den NXT-Shows.
Muss man sehen, das ist natürlich dann immer der Prozess. Erstmal geht man durchs Performance Center und da wird man dann sicherlich vielleicht hier und da auch noch an den Persönlichkeiten feilen, an den Looks und wo man da überhaupt mit den Leuten hin will. Man muss natürlich auch jetzt hier, durch dass du drei Shows füllen musst, immer schauen, dass man neue Leute irgendwo nachholt. Und manchmal gibt's ja dann auch Fälle wie in Austin Theory, der erst bei Raw hier groß auftrumpft und wo man sagt, Mensch, der ist ja hier einer der Gewinner, dann auf einmal verschwindet aus unerklärlichen Gründen und jetzt auf einmal bei NXT wieder auftaucht, Shaggy.
Ja, also sicherlich eine Art Degradierung, kann man so sagen. Er war ja suspendiert aus unbekannten Gründen, man weiß es
genau
noch nicht ganz genau. Man hat die Storyline mit Seth Rollins dann quasi fallen gelassen, da ist er nicht mehr Teil. Und jetzt bei NXT hat er sich jetzt mal mit Bronson Reed angelegt und in dieser Woche auch jetzt nichts weiter passiert. Also man hat auch keine großen Storys mit ihm vor. Aber Austin Theory ist ein toller Wrestler, wenn das Private alles stimmt, dann kann man mit dem große Sachen machen, weil der hat das Charisma, der ist erst 23 Jahre oder sowas um den Dreh. Der hat noch eine große Zukunft vor sich, das ist ein toller Mann.
Sehe ich ganz, ganz ähnlich. Aber erstmal schauen, wie er sich da persönlich natürlich entwickelt, ne? Und ob er da das alles auf die Kette bekommt, weil auch das hängt natürlich sehr mit dem Job des Wrestlers irgendwo zusammen. Jemand anders, den wir noch bei NXT TakeOver gesehen haben, ist Pat McAfee. Und da ist natürlich jetzt die Frage, geht's da mit ihm weiter? Und es heißt, dass er aktuell keine weiteren Matches irgendwie in Planung hätte für NXT, also dass da weiter keine vertraglichen Pflichten da wären, aber dass er offen für weitere Matches wäre. Wie siehst du das? Wäre Pat McAfee hier als, vielleicht sogar, weiß nicht, ob es Fulltime-Wrestler, ich glaube, dafür ist er auch zu beschäftigt, aber glaubst du, er wäre für bestimmte Storylines dann jemand, den man da immer wieder einsetzen könnte?
Ich glaube schon. Also Pat McAfee ist ja jemand, den ich eigentlich nicht mochte und dann auch, als diese Story mit Adam Cole anfing, ich total dagegen war. Und dann gab es irgendwann diesen Brawl und diesen Kick am Ende gegen Adam Cole, als er auf dem Kommentatorenpult lag. Und das war für mich und auch für viele irgendwie so eine Art Befreiungskick, weil alles, was danach kam, das war doch überraschend gut. Am Mike ist der super gewesen, das war toll. Und auch das Match gegen Adam Cole, vielleicht ein bisschen zu lang, aber letzten Endes trotzdem irgendwie spannend. Also für mich eines der Überraschungshighlights beim Takeover, letzten Takeover gewesen. Ich mochte das sehr und Pat McAfee, da steckt noch einiges drin. Und wenn der ist nicht umsonst ein guter Kicker gewesen. Kicken kann der gut und das soll er auch. Wrestling ist ja auch nicht schlecht. Also lass den noch mal ein paar Kicks gegen Wrestler verteilen. Ich habe nichts dagegen.
Schauen wir mal. Also ich glaube, es ist immer natürlich ein bisschen schwierig, wenn du jemanden immer nur so als One-Timer quasi irgendwie reinholst. Hat uns alle überrascht. Ich hätte es ganz nett gefunden, wenn er vielleicht dann auch wirklich mal für längere Zeit da gewesen wäre, um mal zu sehen, wie er sich so in einem regulären NXT-Alltag schlägt. So tue ich mich damit ein bisschen schwer, auch wenn Shaggy hier neben mir wild gestikuliert und noch was sagen möchte.
Ja, ich wollte sagen, es geht noch schlimmer.
Ja, das stimmt. Genau, weil das ist dann der Verweis auf den nächsten Punkt, dass Tyson Fury ja einen Drew McIntyre herausgefordert. Und Drew McIntyre auch geantwortet hat, so nach dem Motto, hey, immer, ich bin nicht das Fallobst, was du sonst hier vorgesetzt bekommst.
Ja, es geht noch schlimmer. So, Tyson Fury, okay, der ist ein charismatischer Typ, der ist auf jeden Fall jemand, der in den Mainstream-Medien bekannt ist, sehr bekannt ist. Jemand, ja, der auch oft aneckt und sicherlich auch für Mainstream-Publicity sorgen wird, wenn er wieder zurück in den Ring. Das ist auch das Einzige. Im Ring ist er kein Guter. Und ich finde, eigentlich trotzdem sollte man das machen, einfach um mal wieder in den Mainstream zu kommen. Klar werden viele Fans sagen, ja, diese Promis dann immer im Ring. Bringt nichts, bringt im Ring nichts, aber bringt auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit. Und das ist das, was man als Wrestling-Promotion immer wieder gebrauchen kann.
Es kann natürlich auch tatsächlich sein, dass das jetzt schon der Aufbau für, also der Behind-the-Curtain-Aufbau quasi für ein Match bei, weiß ich nicht, Crown Jewel.
Ich hoffe, du sagst nicht WrestleMania.
Nee, WrestleMania nicht. Crown Jewel, irgendwann die Saudi-Shows, was, welche man sich da auch immer rauspickt. Das kann natürlich sein, weil wir haben es gehört, was ein Tyson Fury da verdient für seine Matches. Da braucht man, glaube ich, auch noch ein bisschen Futter hinten dran. Da brauchst du einen Sponsor für. Ich finde es ganz grauenvoll, sage ich ganz ehrlich. Ich kann natürlich den unternehmerischen Gedanken dahinter irgendwo verstehen, aber ich brauche einen Tyson Fury nicht. Nicht nur, weil er schlechte Matches abliefert, sondern weil er halt auch einfach ein unangenehmer Mensch ist. Den möchte ich nicht sehen. Ein Drew McIntyre würde davon auch in keinster Weise profitieren, in meinen Augen. Der soll sich durch andere positive Dinge und große Gegner einen Namen machen und nicht gegen einen dahergelaufenen Boxer, der denkt, dass er hier ein bisschen Geld einstreichen könnte und da mal so ein bisschen, ja, Publicity, also einfach seinen Namen mitbringt. Das gefällt mir halt eben hier nicht und Tyson Fury ist einfach jemand, der auch nicht gerade ein Aushängeschild für irgendeine Promotion oder irgendein Unternehmen ist. Andere Geschichte noch ganz kurz am Rande. Shaggy, Netflix produziert keine zweite Staffel von The Big Show Show.
Ist das so ein Staubball, der gerade durch deinen Flur fliegt? Ich glaube, das ist ein Staubball. Krass. Den könnte man auch sich ein bisschen beobachten. Das ist ja Wahnsinn. Und dann noch so ein Steppenläufer draußen.
Hast du die erste Staffel nicht gesehen, oder?
Doch, ich habe reingeschaut. Und ich muss sagen, klar, ich mag Big Show gerne. Die Sendung ist auch nicht schlecht. Es gibt schlechtere Sendungen. Die Sendung ist aber auch nicht gut. Das ist so eine wirklich 0815 Family-Sitcom, ja, wo es Hunderte gibt und auch sicherlich mindestens 50, die besser sind. Also das ist kein herber Verlust. Für Big Show sicherlich ein schöner Moment, auch der Bezug zum Wrestling, aber es ist, also da will man auch keine zweite Staffel von sehen. Hat man zwei Folgen gesehen, reicht es.
Ja, sehe ich ganz genauso, ist auch keine Überraschung. Da waren tatsächlich zuletzt andere Serienformate dabei, wo es mir deutlich mehr wehgetan hat, dass man die nicht weiter fortgesetzt hat, deswegen. Ja, schaut euch vielleicht die erste Staffel nochmal an, dann wisst ihr vielleicht, was wir meinen, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Aber Shaggy, damit sind wir dann hier auch durch mit dem Magazin.
Ja, schade. Damit sind wir auch durch und damit werde ich dich auch jetzt bald wieder verlassen und Köln verlassen und wieder in eine andere Richtung fahren.
Ich wohne gar nicht mehr in Köln, aber es ist schön, dass du denkst, du wärst in Köln.
Ach, ich dachte, das wäre Köln.
Nein, die Kirche da hinten ist nicht der Dom, die ist nämlich ein ganzes Stückchen kleiner.
Okay.
Schade. So, wir sind durch mit Headlock, das Magazin. Hier geht's dann weiter Richtung AEW All Out. Den Preview-Podcast nehmen wir am Donnerstagabend auf, der David und ich. Und da werden wir dann wahrscheinlich den am Freitag veröffentlichen. Wenn er ein bisschen früher kommt, freut ihr euch garantiert auch. Aber rechnet damit, dass er dann eben am Freitag allerspätestens erscheint. Wir haben das Match of the Week auf Lager und dann auch die Review zu All Out. Also hier gibt's reichlich zu hören. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.